Ihr habt euch sicherlich über das Lied eben gewundert, das so gar nicht adventlich ist. Und vielleicht wundert ihr euch auch über die heutige Predigt, die auch so gar nicht adventlich zu sein scheint. Aber ich werde das im Laufe der Predigt erklären. Der 73-jährige Marin Voinicu aus dem Dorf Vadastra in Rumänien probte sein eigenes Begräbnis. Er lud Dorfbewohner, Freunde und Verwandte zu sich nach Hause ein. Der Dorfpriester hielt eine Trauerrede. Schließlich schaufelte er sich sein eigenes Grab auf dem Friedhof und legte sich hinein. Er kam zu dem Schluss, dass im Ernstfall alles glatt laufen würde. Ich war sehr zufrieden, sagte er. Heute ist der 29.11., der erste Adventssonntag im Jahr 2020, und wir unterbrechen heute die laufende Betrachtung des Lukas-Evangeliums. In der Adventszeit haben wir Prediger eine freie Themenwahl, und ich habe heute ein Thema gewählt, über das sich viele Menschen, anders als Marin Voinicu, zu wenig Gedanken machen, nämlich das Thema Tod und Sterben und Ewigkeit. Ich möchte zunächst mit euch einen Psalm lesen, Psalm 90. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Psalm 90. Da heißt es ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Lasst uns noch mal beten. Unser Vater im Himmel, wir freuen uns sehr, dass Advent ist. Wir freuen uns auf diese Vorweihnachtszeit, auf das Denken daran, dass du in die Welt gekommen bist und wiederkommen wirst. Aber wir wollen heute auch über dich und auch über uns nachdenken. Und wir bitten dich, dass du, Herr, auch zu uns redest, dass wir verstehen, worum es geht und dass wir wirklich stille werden können vor dir und unser Leben auf dich ausrichten. Schenke bitte Gnade, Herr, zum Reden für mich, zum Hören für alle und zum Anwenden da, wo es nötig ist. Wir loben und preisen dich und danken dir. Amen. Ja, ich möchte heute keineswegs diesen Psalm auslegen. Normalerweise plädiere ich immer für Auslegungspredigten. Aber es gibt eine andere Predigtart, die nennt sich die Sprungbrettpredigt. Da nimmt man einen Bibeltext und springt von diesem auf ein bestimmtes Thema. Und ich habe diesen Psalm heute gewählt, weil ich von diesem auf das Thema Tod und Sterben springen möchte. Ich glaube, es gibt keinen anderen Psalm und wenige andere Bibelstellen, die uns so sehr dabei helfen, uns bewusst zu werden, wie vergänglich unser Leben ist, wie kurz unser Leben ist und wie wichtig es ist, dass wir uns auch auf das Sterben und auf die Ewigkeit vorbereiten. Der Psalm fängt damit an, dass er die Ewigkeit Gottes uns vor Augen stellt und dann deutlich macht, wie kurz doch unser Leben ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich denke manchmal an die Zeit zurück, das ist jetzt über 30 Jahre her, seit wir verheiratet sind. Und die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und wer weiß, wie lange mein Leben noch währt, wie lange ich noch zu leben habe, das weiß keiner von uns, ich weiß es nicht. Und ich weiß aber eins, es wird so schnell vorbei sein. Ich habe heute dieses Thema aus drei Gründen gewählt. Erstens, mit dem Ende des Kirchenjahres im November wird traditionell auch der Toten gedacht. Der November ist der Monat, wo man ans Sterben denkt und wo man an die Toten gedenkt. In der katholischen Kirche ist das der Sonntag aller Seelen und in der evangelischen Kirche der Toten- oder Ewigkeitssonntag. Dazu kommt noch der Volkstrauertag, an den an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege gedacht wird. Zweitens, nichts ist so sicher wie der Tod. Und drittens, warum ich dieses Thema heute gewählt habe, ist die Tatsache, dass man diesem Thema gerne ausweicht. Man will eigentlich nicht darüber sprechen und man will es gar nicht wahrhaben, dass wir irgendwann sterben müssen. Man konzentriert sich so auf die Welt, auf die Vergnügungen, auf das Leben jetzt und vergisst dabei oder vermeidet dabei sehr gerne, über dieses wichtige Thema nachzudenken. Und das ist für mich Grund genug, das heute mal als Thema zu nehmen. Es wird heute in der Predigt, im Gegensatz zu sonst in meinen Predigten, sehr praktisch werden. Ich werde euch in meinen drei Hauptpunkten insgesamt 7 Anregungen geben und ich bitte euch, schreibt mit. Zweitens, entscheidet, wo Handlungsbedarf besteht und drittens, setze es dann auch zeitnah in die Praxis um. Und wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an und der heißt, mach dein Testament. Vor einigen Wochen erhielt ich eine E-Mail von einem meiner Kunden und die lautete ungefähr so. Lieber Herr Weinbach, ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine liebe Frau plötzlich und viel zu früh von uns gegangen ist. Es war eine Frau, die war vielleicht ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter. Sie stand voll im Berufsleben und keiner hat damit gerechnet und ich schon gar nicht, dass ich plötzlich die Nachricht bekomme, dass sie verstorben ist. Und ich glaube, ihr alle kennt solche Nachrichten, die einen geradezu schockieren und wo man sich dann erst mal setzen muss und denkt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann im Laufe der Nachricht wurde deutlich, es gibt kein Testament und man hat es versäumt. Und deswegen möchte ich dir, gerade wenn wir über dieses Thema nachdenken, die Frage stellen, hast du dein Testament gemacht? Das hört sich fast an wie in einem Western, gell? So, da kommt das Todesurteil, jetzt mach dein Testament. Aber der Tod ist so sicher wie das Amen in der Kirche und wenn du etwas zu vererben hast, solltest du ein Testament haben. Und das ist umso wichtiger, je schwieriger die Beziehungen oder das Vermögen oder je größer das Vermögen ist, das es zu vererben gibt. Es gibt ja eine gesetzliche Erbfolge. Wenn ich also sterben sollte, bekäme nach dieser gesetzlichen Regelung meine Frau 50% meines Vermögens und unsere beiden Kinder würden jeweils 25% bekommen. Angenommen, mein einziges Vermögen wäre unsere Eigentumswohnung, in der wir leben, dann würde meine Frau und die Kinder diese Wohnung gemeinsam erben. Es wäre also nicht so, dass dann automatisch die Frau alles erbt, sondern die Kinder würden miterben. Und weil wir das so nicht geplant haben, haben wir ein Testament gemacht, das sogenannte Berliner Testament. Das heißt, wenn ich sterbe, wird meine Frau erstmal alles erben und wenn sie dann stirbt, geht alles an die Kinder über. Gerade in Ehen mit Scheidung und Wiederheirat oder wenn dann auch noch Kinder mit in die Ehe gebracht werden, ist ein Testament wichtig. Gleiches gilt, wenn man Firmenanteile hat oder wenn es einfach viel zu vererben gibt, da ist es einfach wichtig, dass man ein Testament hat. Und je schwieriger das ist, desto wichtiger ist es dann auch, einen Notar zu Rate zu ziehen. Übrigens muss ein Testament handschriftlich verfasst werden. Ich habe letzt in einem Podcast gehört einen Tipp, wie man Erbstreitigkeiten vermeiden kann. Die einfachste Lösung, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, ist, nichts zum Vererben zu haben. Aber dann braucht man auch kein Testament. Zweitens, erteile Vollmachten. Erteile Vollmachten für den Fall, wenn du selbst nicht mehr entscheiden kannst. Hier geht es also um die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und wir haben das eben von Gerda gehört und sie hat in diesem Punkt vorgesorgt. Sie hat andere eingesetzt, die sich um ihre Belange kümmern, wenn sie sich nicht mehr darum kümmern kann. Ihr Ehemann kam gerade in Rente. Jetzt wollten sie das Leben genießen. Aber der Genuss dauerte nicht lange. Beim Besuch einer Sportveranstaltung sackte er plötzlich leblos zusammen. Er hatte einen Herzstillstand. Und als endlich die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie ihn reanimieren. Aber weil er mehrere Minuten bereits tot war oder leblos war, ist er nun ein schwerer Pflegefall. Das ist auch eine Nachricht, die ich in diesem Jahr bekommen habe. Und auf die Frage, ja, gibt es denn eine Patientenverfügung, gibt es eine Vorsorgevollmacht, war die Antwort nein. Wir hatten das geplant. Und ich sage das heute deshalb, weil ich das von ganz vielen Leuten weiß, dass sie sich sagen, wir wollen mal so eine Vorsorgevollmacht machen. Und dann geht ein Jahr vorbei und man hat wieder nichts gemacht. Und dann geht wieder ein Jahr vorbei und man sagt, ja, wir müssten das eigentlich mal machen. Und diese Beispiele zeigen, wie wichtig es ist. Schieb es doch nicht auf die lange Bank. Das ist einer der Punkte, wo du sagen kannst, da kümmere ich mich dieses Jahr noch drum. Wir können dieses Jahr nicht auf so viele Weihnachtsmärkte gehen, weil es keine gibt. Wir haben so viel Zeit, andere Dinge zu machen. Und das wäre eine Möglichkeit, die wir machen können. Ein drittes, erstelle einen Notfallordner. Für den Fall der Fälle haben wir nicht nur ein Testament und Vollmachten, sondern auch einen Notfallordner. Dieser Notfallordner steht bei mir im Schrank und da sind alle wichtigen Infos zu Banken, Verträgen, Versicherungen und so weiter dokumentiert. Dort ist ein Hinweis, wo das Testament liegt und die Vollmachten zu finden sind. Dort ist auch ein Hinweis, wo ich meine Passwörter habe und all diese Dinge, die mal wichtig sein könnten. In unserer Familie, also in unserer Ehe, kümmere ich mich um den Papierkram, Klammer auf, meine Frau macht alles andere. Aber wenn ich mal sterbe, da hat sie wirklich keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Wo habe ich das ganze Geld deponiert und all diese Sachen? Das kann sie dann alles in dem Notfallordner nachlesen oder die Kinder, die wissen auch, wo der Ordner steht. Also eine kleine praktische Sache, aber extrem wichtig, wenn man diese Dinge macht. Das zweite, oder der zweite Hauptpunkt, plane deine Beerdigung. Wir haben ja eben diese Geschichte von dem Mann aus Rumänien gehört und es war schon ein bisschen komisch, sowas zu lesen. Und ich denke, so extrem müssen wir es nicht machen. Aber dennoch ist es gut, sich Gedanken über die eigene Beerdigung zu machen. Ihr werdet gleich sehen, warum das so wichtig ist. Die erste Frage: Wo möchtest du beigesetzt werden? Vor ein paar Tagen kam ein guter Freund zu uns ins Büro und erzählte, dass er sich nun einen Baum gekauft hat. Er und ich nehme an, auch seine Frau hatten entschieden, dass sie sich in einem Friedwald beisetzen lassen wollen, und er hatte nun vorgesorgt. Frage dich, möchtest du, dass deine Asche in einem Friedwald beigesetzt wird? Gläubige lassen sich beerdigen und verleihen dadurch ihrer Hoffnung auf die Auferstehung Ausdruck. Die Verbrennung der Toten ist heidnischen Ursprungs und diese Praxis wurde in Deutschland von Atheisten und Freidenkern etabliert. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Aber wissen deine Angehörigen auch, dass du dich beerdigen lassen möchtest? Vielleicht machen sie sich gar keine Gedanken darüber und denken, es ist doch ganz normal oder es ist doch ganz nett, wenn die Asche im Wald verstreut wird oder im Wald vergraben wird. Oder sie denken ganz pragmatisch und sagen, naja, es ist günstiger, eine Urnenbeisetzung zu haben als eine Beerdigung, also machen wir das. Und deswegen ist es wichtig, dass man das einmal kommuniziert zu seinen Angehörigen und zum anderen, dass man es vielleicht auch irgendwo nochmal aufschreibt und sagt, hör mal, ich möchte beerdigt werden. Und das ist das, was ich auch möchte. Wo ich beerdigt werde, ob das in Kirchheim ist oder in Hünfeld oder wo auch immer, das ist mir nicht so wichtig. Das können die Angehörigen entscheiden, aber ich möchte zumindest beerdigt werden. Zweitens, wer soll die Predigt bei deiner Beerdigung halten? Wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Manche werden sagen, ist mir doch egal, ich bin dann tot und krieg dann so und so nichts mehr mit. Aber ist es nicht wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Darf ich dir mal sagen, was ich mir zu meiner Beerdigung wünsche? Ich wünsche mir, dass die Trauergäste noch einmal erfahren, dass ich ein Sünder bin oder war. Ich wünsche mir, dass deutlich wird, dass ich allein aus der Gnade durch den Herrn Jesus Christus gerettet wurde. Allein aus Glauben, nicht aufgrund irgendwelcher Werke oder guten Taten. Und ich wünsche mir, dass alle Besucher meiner Beerdigung das Evangelium hören, dass ihnen unser Herr Jesus groß gemacht wird. Bei vielen Beerdigungen, auch bei solchen, die durch irgendwelche Amts- oder Würdenträger abgehalten werden, muss ich enttäuscht den Kopf schütteln. Da steigt manchmal sogar Groll in mir auf über die Lügen und den Unsinn, der da erzählt wird. Da werden die Leute in den Himmel gehoben. Es wird gesagt, ja, Gott liebt alle Menschen oder Gott liebt zumindest all die Menschen, die zu dieser Kirche gehören. Und man erzählt so wenig von Jesus und von seinem Erlösungswerk. Und darum möchte ich, dass einer von euch, ihr lieben Brüder, das ist mir egal, ich vertraue euch allen, dass einer von euch die Predigt bei meiner Beerdigung hält. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr das Evangelium weitergebt, ich weiß das. Und das möchte ich, und da brauche ich nicht mal eine Probepredigt von euch für meine Beerdigung haben. Ich weiß, dass ihr das gut macht. Meine Schwiegermutter hat schon einen Lebenslauf geschrieben. Dort hat sie noch einmal persönlich bezeugt, wie sie zum Glauben gekommen ist und was ihr der Herr Jesus bedeutet. Und ich habe mich, ja, artig wie ich bin, dachte, ich kann ja jetzt nicht nur predigen, ich muss ja auch ein bisschen was vorweisen können. Ich habe mich sogar wirklich letzte Woche noch hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was mir für meine Beerdigung wichtig ist. Und da habe ich dann geschrieben, was ein Bibelvers, der mir in meinem ganzen Leben wichtig war, steht im Epheserbrief 1, Vers 7. Da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und ich habe noch ein bisschen was ausgeführt dazu und weise dann auf ein Lied hin, das den gleichen Gedanken wieder aufgreift, nämlich Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Vorlage für den, der die Predigt hat bei meiner Beerdigung. Ich will wirklich alles tun, dass die Besucher auf meiner Beerdigung noch einmal von mir und von den Brüdern das Evangelium hören. Und deswegen möchte ich es nicht dem Zufall überlassen, dass irgendjemand das macht, sondern ihr. Ein drittes: Schreibe Abschiedsbriefe. Ich denke, das ist eine weitere Anregung, die man geben kann. Was hältst du davon, wenn du jedem deiner Kinder und wenn du Enkelkinder oder Urenkel hast, einen Abschiedsbrief schreibst? Es ist ja oft so üblich, dass man bestimmte Dinge, die einem gehören, einer bestimmten Person vererben will. Das kann ein Schmuckstück sein oder es kann ein Gemälde sein oder ein besonderes oder ein Buch vielleicht sogar, wo man eine bestimmte Beziehung hat. Aber ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als wenn man seinen Angehörigen einen persönlichen Brief hinterlässt, indem man noch einmal persönliche Dinge auch mitteilen kann. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man machen kann. Und vielleicht, wenn ich den heute schreibe, muss ich ihn vielleicht 5 Jahren nochmal umschreiben, neu schreiben, weil sich Dinge ereignet haben. Aber ich glaube, das ist etwas ganz Kostbares, was man seinen Erben hinterlassen kann. Von daher möchte ich euch auch diese Idee mitgeben. Der dritte Punkt: Bereite dich auf die Ewigkeit vor. Bereite dich auf die Ewigkeit vor. Ich denke, ich habe sehr wichtige Dinge angesprochen, aber dieser Punkt ist der wichtigste, der allerwichtigste. Der muss ganz oben auf der Liste stehen, die es zu behandeln gibt. Ich hatte euch eben von dem Bekannten erzählt, der sich einen Baum auf dem Friedwald gekauft hat. Ein anderer Freund, der bei diesem Gespräch dabei war, oder sollte ich besser sagen, ich war bei deren Gespräch dabei, sagte dann sinngemäß zu ihm: Weißt du, was noch viel wichtiger ist? Wichtiger ist, dass du dich auf die Begegnung mit Gott vorbereitest. Und dann erzählte er ihm das Evangelium, dass man allein durch den Herrn Jesus Christus und allein durch Gnade gerettet wird. Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Hast du dich auf diese Ewigkeit vorbereitet? Und ich habe es am Anfang gesagt, wir weichen so oft diesem Thema aus. Und mir ist es oft passiert, wenn man auf dieses Thema zu sprechen kommen möchte, dass es dann ganz viele Abwehrmaßnahmen gibt und man eigentlich nicht darüber sprechen möchte. Und ich möchte wirklich Mut machen, setze ich mit diesem Thema auseinander. Bei unseren Gesprächen stellen wir immer wieder fest, dass viele Menschen nicht an das glauben, was das Wort Gottes über die Ewigkeit lehrt. Entgegen der landläufigen Meinung kommen eben nicht alle Menschen in den Himmel, und auch nicht alle Religionen führen zu Gott. Das Christentum, oder besser gesagt Jesus, hat den Alleinanspruch, Menschen selig zu machen. Nur wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und der Herr Jesus hat deutlich auch von der Verdammnis und von der Hölle gesprochen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium 12, Vers 5. Da sagt er: Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, dem, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Also wir sollen Gott fürchten. Und es gibt, wie gesagt, Menschen, die gehen bei diesen Aussagen auf die Barrikade, aber es hilft nichts. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wir sterben werden und dass danach das Gericht kommt. Auf jeden Fall sollte jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzen und es nicht einfach abtun. Ich möchte noch einmal kurz das Evangelium daher an dieser Stelle skizzieren. Das Evangelium fängt mit Gott an, genauso wie die Bibel mit Gott anfängt. Gott ist unser Schöpfer, wir haben es am Anfang gehört bei der Einleitung durch Sebastian. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, er ist vollkommen gut und rein und Gott ist unser Richter. Die Schrift lehrt, dass die Toten auferweckt werden und dass er die Toten richten wird. Hebräer 9,27, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach kommt aber das Gericht. Und traurigerweise gibt es viele Menschen, die das nicht glauben, obwohl sie Mitglieder einer Kirche sind und schon hundertfach bekannt haben, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist das Glaubensbekenntnis, das so viele Menschen immer wieder aufsagen. Und wenn man sie dann darauf anspricht, sagen sie, das glaube ich aber nicht. Es ist ein Widerspruch. Kommen wir zum Menschen. Und dann sagen sie, ja, Gott wird wohl die bösen Menschen richten, aber doch nicht mich. Ich bin doch ein guter Mensch. Gestern sind wir an einem Haus vorbeigelaufen und ich dachte nicht, dass es den Spruch in Wirklichkeit gibt. Ich habe den immer schon mal gehört. Da stand an dem Haus, tue Recht und scheue niemand. Und das denken viele Menschen. Wenn ich so ein ganz guter Mensch bin, dann wird Gott auch schon mit mir zufrieden sein. Und letzt sagte jemand, naja, das bisschen, das kleine Häufchen, das ich verbrochen habe in meinem Leben, das kann mir doch nicht so schlimm sein. Die Bibel macht klar, dass wir alle Sünder sind. Und zwar nicht nur die großen Verbrecher, von denen wir in der Zeitung lesen. Die Mörder, Diebe, Kinderschänder und viele mehr. Sondern wir kennen die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und auch wenn ich nur einmal eines dieser Gebote übertrete, so lehrt die Schrift, bin ich ein Übertreter der Gebote Gottes. Ich habe gegen Gott gesündigt. Im Römerbrief führt Paulus aus, es gibt keinen Gerechten, keinen einzigen. Und wisst ihr, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, früher habe ich auch gedacht, ich bin ein ganz guter Mensch. Aber je besser ich das Wort Gottes kenne, je besser ich Gott kennenlerne, desto mehr merke ich, wie sündhaft und wie verdorben ich bin. Und das ist wirklich mein größtes Problem, das ich in meinem Leben habe, mit meiner Sündhaftigkeit zurechtzukommen. Das wirft mich immer wieder aus der Bahn. Das ist es, was mir die Schwierigkeiten bereitet. Ich kann auf keinen Fall sagen, ich bin ein guter Mensch, auch wenn vielleicht manche andere, die mich nicht so gut kennen, denken, ach, der ist ganz in Ordnung. Aber das stimmt nicht. Ich bin ein Sünder, ein erbärmlicher Sünder. So erbärmlich, dass ich auf das Erbarmen Gottes angewiesen bin, auf seine Gnade. Es gibt immer wieder Menschen, die machen sich dann darüber lustig. Letzt sagte jemand, als man auf die Hölle zu sprechen kam oder auf die Verdammnis, da sagte er, ach, da habe ich es wenigstens schön warm. Leute, nehmt die Sache ernst. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist keine Sache, über die man sich lustig macht oder Witze macht. Freddie Mercury, der Sänger der Gruppe Queen, sagte einmal in einem Interview, er gehe lieber in die Hölle, weil da mehr los ist. Und ich habe mir dann nochmal in der Vorbereitung gedacht, naja, vielleicht auch deshalb, weil er da keine Anbetung und keine Ehre bekommt, dann müsste er einen anderen ehren und anbeten. Ein Mensch aber, der seine Schuld erkennt, der wird um Erlösung ringen. Er wird in seiner Seele rufen, gibt es denn keinen Ausweg? Wo finde ich Erlösung? Wer kann mich erretten von meiner Schuld? Wer kann mich befreien vor dem kommenden Gericht? Und dann kommt das Evangelium. Und vielleicht war es bisher ziemlich dunkel in dieser Predigt, weil ich von so viel Tod und Sterben und so weiter gesprochen habe. Aber so wie im Advent das Licht in die Finsternis kommt, so kommt das Evangelium, so kommt der Herr Jesus Christus, so kommt die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus in diese Not, in diese Verlorenheit hinein. Gott sei Dank, Gott sei Dank können wir sagen, es gibt die Möglichkeit der Erlösung und die kommt von Gott selbst. Und hier kommt das Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich denke, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Die einen sagen, ich brauche keine Erlösung. Und wenn ich keine Erlösung brauche, wenn keiner Erlösung braucht, wenn man sich selbst in den Himmel heben kann oder selbst Wege finden kann, in den Himmel zu kommen, dann brauchen wir keinen Erlöser. Dann hätte auch Gott nicht aktiv werden müssen und hätte seinen Sohn in die Welt senden müssen. Wenn wir keine Erlösung bräuchten, dann bräuchten wir auch keinen Weihnachten. Dann bräuchten wir keinen Advent. Aber Gott sei Dank dachte Gott anders. Er wusste um unsere Not, er wusste um unsere Erlösungsbedürftigkeit und deswegen sandte er Jesus, seinen Sohn, in diese Welt. Gott wird Mensch und das ist Weihnachten. Gott wird Mensch, um als sündloser Mensch für Sünder am Kreuz zu sterben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das ist toll, aber mein Leben ist so schlimm und ich habe so viel kaputt gemacht und verbrochen, dass es für mich keine Hoffnung gibt. Er mag das für so gute Leute tun, wie für dich oder andere, aber ich, der Schlimmste, aber das Evangelium ist größer. Christus ist größer. Egal, wer du bist, egal, was du getan hast, es gibt Hoffnung. Christus, der Retter, ist da. Es ist nicht irgendein Mensch. Es ist Gott, der Mensch geworden ist. Und Christus hat ein vollkommenes Opfer gebracht, das ausreicht jeden Menschen. Egal, wo er steht, wo er herkommt, was er getan hat, für immer selig zu machen. Wie heißt es in dem Weihnachtslied? Christ, der Retter, ist da. Und das ist das Evangelium. Lasst mich das Ganze noch einmal zusammenfassen mit einer Bibelstelle aus dem Römerbrief, im 3. Kapitel ab Vers 21. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einer Stätte für Sühne gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden, und durch den Glauben kommt sie uns zugut. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat, obwohl er bis dahin die begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Und das ist meine Hoffnung und das ist, worauf ich mein Leben gründe. Christus ist mein Erlöser, Christus ist mein Retter. Ich habe keine andere Hoffnung. Kommen wir zum Schluss. Ich habe euch heute 7 konkrete Aufgaben oder Anregungen gegeben und ich hoffe, dass ihr einige in die Tat umsetzen könnt, wobei die letzte die wichtigste ist. Und da möchte ich Mut machen, das nicht aufzuschieben, sondern heute noch zu Christus zu kommen und ihm dein Leben zu übergeben. Komm mit deiner Sünde, komm mit deiner Schuld, komm zu Christus. Und die Schrift sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist so wunderbar, dass Gott uns diese Zusagen nicht nur gegeben hat, sondern dass er seinen Sohn gesandt hat. Und das ist das Wunderbare, dass wir das einmal wissen dürfen und dass wir darauf vertrauen dürfen. Ich glaube, heute war ich zur Abwechslung mal recht praktisch. Und nun liegt es an euch, diese Anregungen wirklich in die Tat umzusetzen. Wollen wir noch beten? Stimmen wir dazu auf? Unser Vater im Himmel, es fällt uns nicht leicht, über diese Themen nachzudenken. Sterben, Tod, Ewigkeit. Am liebsten würden wir uns das von uns schieben und über andere Dinge nachdenken. Aber wir müssen uns irgendwann dieser Frage und diesem Thema stellen. Und wenn wir heute auch durch dein Wort damit konfrontiert wurden, bitte ich dich, dass du das in unseren Herzen, ja, dass du keine Ruhe schenkst, bis wir diese wichtigen Fragen auch geklärt haben. Ich möchte dir danken, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, der gerne vergibt, wenn wir mit unserer Schuld und Sünde zu ihm kommen. Und ich danke dir, dass du ja in die Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Und das ist die Grundlage für mein Heil, für unser Heil, für meine Ewigkeit und für unsere Ewigkeit ist. Und deshalb können wir dich nur loben und dir die Ehre geben und dir danken. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Danke, dass du unser Retter geworden bist. Dir gebührt Ehre und Anbetung heute und in Ewigkeit. Amen.